Auch wir von der Band wünschen einen wunderschönen guten Morgen. Und bevor wir das erste Lied spielen, will ich nur kurz erzählen: Wir haben uns heute Morgen hier getroffen und haben dann schon überlegt, können wir überhaupt die Lieder, die wir vor 2 Wochen ausgesucht haben, spielen? Zum Teil sind sie halt auch ein bisschen flotter. Und wir haben uns dann mal den Inhalt der Lieder angeguckt und sind dann zum Entschluss gekommen, dass wir die Lieder trotz alledem nehmen, auch wenn vielleicht in die aktuelle Zeit nicht unbedingt jedes Lied vom Rhythmus her passt. Aber wir haben gesagt, der Inhalt, der drin ist, der passt optimal. Und von daher möchten wir nicht, dass sich irgendwer angegriffen fühlt oder denkt, wie kann man denn sowas machen. Also wir haben uns schon unsere Gedanken gemacht und ja, genießen da einfach den Gottesdienst mit uns und ja, einen schönen Gottesdienst.
Thank you. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Aus Lukas 18, Vers 31. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten vor dem Menschensohn. Mit dem Wochenspruch begrüße ich euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst heute am 27.02., dem Sonntag vor der Passionszeit. Eine besonders herzliche Begrüßung auch an all diejenigen, die den Gottesdienst später als Aufnahme hören. Und an der Stelle auch mal ein dickes Dankeschön an all die, die das auch jeden Sonntag ermöglichen, den Gottesdienst aufnehmen, das bearbeiten, das verteilen. Ganz tolle Sache, vielen Dank dafür. Es gibt noch etwas abzukündigen. Am Montag ist um 19.15 Uhr Gebetskreis in Medenbach. Am Dienstag um 16.10 Uhr ist der Konfi-Unterricht. Am Freitag findet um 9 Uhr wieder in Breitscheid das Bibelwalking statt und eine ganz herzliche Einladung auch zum ökumenischen Weltgebetstagsgottesdienst am Freitag um 19 Uhr in der katholischen Kirche. Eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich vorher. Das Zusammensein im Anschluss, wie wir es die Jahre vorher gewohnt waren, das ist aber leider nicht möglich in der jetzigen Zeit. Am kommenden Sonntag feiern wir wie gewohnt um 11 Uhr Gottesdienst, auch dazu wieder eine ganz herzliche Einladung. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 72 Euro und war für die Jugendmigrationsdienste der Diakonie Hessen bestimmt. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür und die Kollekte heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Wir singen jetzt das nächste Lied und ich lade euch ganz herzlich ein, mitzusingen.
Jesus hat zu seinen Nachfolgern einmal gesagt, wer von euch der Größte, der Mächtigste sein will, der sei aller Diener. Das ist ein ganz anderer Maßstab, als unsere Welt den kennt. Aber wenn wir hören, dass ein russischer Präsident, der Meinung ist, dass er das Nachbarland überfallen kann und dass er ein Recht dazu hat und dass das sowieso alles nur Marionetten von ganz woanders her seien und dass er legitim dort eindringt, dann ist das so, dass wir dazu sagen, ja, so ist das in dieser Welt. Das können wir sagen, aber wir sollten auch sagen, wie das in der Welt Gottes ist. Und da gilt zum Beispiel dieser Satz von Jesus, wer Macht und Einfluss über andere haben will, der sei ihr Diener. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns miteinander den Psalm 31 in den ausgesuchten Versen miteinander beten. Ich beginne und bitte euch als Gemeinde die eingerückten Sätze zu sprechen. Bei dir, Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Lass mich nie in Schanden geraten. Erweise mir deine Treue und rette mich. Sei mir ein Fels, bei dem ich Schutz finde, eine Festung auf hohem Berg, rette mich. Befreie mich aus der Falle, die meine Feinde mir hinterhältig gestellt haben, du bist mein Schutz. Ich verabscheue alle, die nutzlose Götzen verehren, und ich selbst vertraue ganz dem Herrn. Du hast mich nicht in die Hand meiner Feinde gegeben, weiten Raum hast du mir geschaffen. Wende dein Angesicht mir, deinem Diener, freundlich zu, sei mir gnädig und rette mich.
Lasst uns diesen Herrn anbeten.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Wir bekennen und beten,
heiliger Gott, das ist gut, das so zu lesen und zu hören und nachzusprechen, dass du einer bist, der für uns wie ein Fels ist, auf dem wir feststehen können, wenn wir dein Wort bei uns haben, uns nach deinem Wort richten, dann haben wir eine Grundlage, dann müssen wir nicht denken, wie sagt man das in dieser Welt, wie sagt man das in jener Situation, wie begegnet man Feinden, wie begegnet man Freunden, sondern dein Wort ist ganz klar und gibt einen festen Halt. Nicht immer haben wir einen Blick dorthin. Hilf uns dazu, dass wir unsere Ohren öffnen, dein Wort zu hören und in unser Leben hineinzunehmen. Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Erbarme dich über uns.
Ein Wort,
dass in alle Turbulenzen unseres persönlichen Lebens hinein, aber auch in alle Turbulenzen dieser Welt hier in Europa oder weit darüber hinaus gilt, ist das, was uns der auferstandene Christus als allerletztes Wort in seiner Zeit hier auf der Erde mitgegeben hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Lasst uns Gott ehren.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen mein Wohlgefallen.
So lass uns hören, was du sagst. Lass uns innen deine Stimme hören und uns nach dem ausrichten, was dein heiliges Wort uns zeigt. Amen. Jetzt hören wir die Schriftlesung aus dem 1. Korintherbrief.
Die heutige Lesung stammt aus 1. Korinther, Kapitel 13. Der Apostel Paulus schrieb unter der Leitung des Heiligen Geistes der Christengemeinde von Korinth das Lied von der Liebe. Jörg Zink, ein evangelischer Pfarrer, hat dieses Lied mit dem Klang heutiger Sprache versehen. Wenn ich mein Hab und Gut verteilte, wenn ich alle Hungrigen der Welt sättigte, ja, wenn ich für Christus ins Feuer ginge und mich verbrennen ließe, und ich täte es nicht aus Liebe, ich sähe nicht Christus im anderen, es hätte alles weder Sinn noch Wert. Die Liebe liebt mit langem Atem und ist kenntlich an ihrer Freundlichkeit. Und sie macht nicht mehr aus sich, als sie wirklich ist. Sie trumpft nicht auf und bläht sich nicht. Sie achtet auf das, was sich schickt und provoziert nicht unnötig. Sie sucht keinen Vorteil und wird nicht bitter durch bittere Erfahrungen. Sie rechnet niemand Böses zu und redet über niemand Nachteiliges. Sie trauert über das Unrecht und freut sich über jeden, der für die Wahrheit eintritt. Sie hält aus, was ihr zugemutet wird. Sie glaubt und hofft ohne Aufhören. Sie beugt sich der Last und bleibt geduldig gebeugt. Unvergänglich ist die Liebe. Was wir von Gott zu wissen meinen, wird eines Tages gründlich überholt sein. Was wir reden, wird verhallen. Was wir forschen und denken, wird man vergessen. Stückwert ist, was wir wissen. Stückwert, was wir über Gott reden. Nimmt uns das Vollkommene auf, lassen wir das Stückwert hinter uns. Viel ist, was wir hier erkennen, mit der Klarheit, mit der Gott uns erkennt. Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die Liebe, aber ist die größte unter ihnen. Glaube wird sich wandeln in Schauen, Hoffnung sich wandeln in Dankbarkeit. Die Liebe aber wird Liebe bleiben. Darum, was bleibt in dieser Zeit, nach dieser Welt, stiften die Liebenden. Hier endet die Lesung. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Mit dieser Lesung wäre heute eigentlich schon genug gesagt, wenn wir das, was wir über die Liebe gerade gehört haben, in unserem Leben mal als Maßstab anlegen und überlegen, wie reden wir jetzt über das Geschehen in der Ukraine, über den Machthaber, der da agiert, über das, wie wir das empfinden, was wir über die Politiker des Westens dazu denken. Und das an den Maßstab der Liebe anlegen, dann werden unsere Worte ganz andere werden. Dann können wir nicht voller
Gehässigkeit, voller Wut, voller Verachtung über dieses Geschehen sprechen, sondern wir müssen ganz andere Worte suchen. Wenn ihr wie ich glaubt, dass die Liebe diese Welt verändert, dann liegt es genau daran. Wir sind so oft geneigt zu sagen, ja, aber was können wir kleinen Leute denn jetzt tun? Oh ja, wir können in solch einer Situation Worte der Liebe sprechen. Ich sage euch jetzt nicht vor, wie die heißen, aber wenn ihr darüber nachdenkt, merkt ihr, es wird auf jeden Fall anders klingen als das, was ich so aus meinem Herzen heraus erstmal sagen möchte. Die Liebe hat und wird diese Erde verwandeln. Wir können mächtig daran mitdrehen.
Jetzt antworten wir dem hohen Lied der Liebe mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Yeah.
Der Predigttext, der uns zum heutigen Sonntag gegeben ist, steht im Evangelium des Markus im 8. Kapitel, die Sätze 31 bis 38, und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus sprach zu seinen Schülern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Klar und offen redete Jesus darüber. Da nahm Petrus ihn auf die Seite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht: Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinem Wort steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, Sie sind ja relativ bekannt, diese kleine Truppe Menschen, die einen Comic-Strip ausmachen, der schon viele, viele Jahrzehnte aus Amerika zu uns rübergekommen ist, die Comicfiguren der Peanuts, allen voran Charlie Brown, der das Ganze anleitet mit seinen Geschichten, aber eben auch pfiffige Freunde und einen tollen Hund hat. Eine Freundin von ihm, Lucy mit Namen, die tritt einmal auf und sagt: I don't want downs. I do only want ups and more ups. Ich möchte keine Ups. Ich möchte auf und auf aufs. So ist das lustigerweise in deutscher Übersetzung wiederzugeben. Aber da wir die Bilder nicht vor uns haben, erkläre ich es noch einmal. Lucy möchte auf gar keinen Fall Rückschläge in ihrem Leben haben. Sie möchte nicht dauernd auf die Nase fallen. Sie möchte, dass es immer nur aufwärts geht. Und können wir das Mädchen nicht verstehen? In allen Bereichen unseres Lebens wünschen wir uns, dass es aufwärts geht und wir keine Rückschläge hinnehmen müssen. Heute machen wir uns Gedanken über Jüngerschaft. Wir denken nach über Nachfolge Jesu Christi, über unsere Nachfolge. Bist du ein Nachfolger Jesu? Bist du eine Nachfolgerin Jesu? Was bedeutet das? Dietrich Bonhoeffer hat das in seinem Buch mit dem Titel Nachfolge so erklärt: Es gibt keinen anderen Weg zum Glauben als den Gehorsam gegen den Ruf Jesu. Sag ich nochmal: Es gibt keinen anderen Weg zum Glauben als den Gehorsam gegen den Ruf Jesu. Und dann führt Bonhoeffer das aus und sagt: Petrus saß im Boot und wusch seine Fischernetze. Und da traf ihn der Ruf Jesu, der ans Ufer kam und sagte: Petrus, folge mir nach. Und Petrus fragt nicht: Wohin gehen wir denn? Und er fragt nicht: Was soll ich ihn mitnehmen? Und er fragt auch nicht: Wer bist du, dass ich dir nachfolgen sollte? Nein, es ist schlicht die Autorität von Jesus, der Petrus folgt, und zwar im selben Moment, wo ihn der Ruf trifft. Die Vollmacht von Jesus und sonst nichts. Petrus wird herausgerufen aus der bisherigen Existenz und das Alte bleibt zurück. Es wird ganz hingegeben. Das ist krass, weil Petrus eine vollkommene Welt um sich aufgebaut hatte. Er war Fischer, er hat ein Boot gehabt, er hat einen Bruder gehabt, mit dem er zusammengefischt hat. Er hatte Eltern, er hat eine Frau gehabt. Und er lässt das alles zurück und folgt dem Ruf Jesu. Er verlässt die Sicherheit seines Lebens und geht in die völlig, scheinbar völlige Unsicherheit in der Nachfolge Jesu, lernt dabei aber kennen, dass er dort in Wahrheit absolut sicher und geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus ist. Dietrich Bonhoeffer hat das in seinem Buch Nachfolge noch ein bisschen näher erläutert, was das denn bedeutet. Der Ruf in die Nachfolge ist Bindung an die Person Jesu Christi allein. Es ist ein gnädiger Ruf, ein gnädiges Gebot. Der Ruf Jesu ist Gnade und Gebot in einem. Petrus geht also hinter Jesus her und erlebt mit, wie Jesus Wunder tut, indem er Menschen heilt. Er erlebt mit, wie Jesus Geschichten von Gott erzählt, die Gott in ein ganz neues Licht tauchen, das Menschen bisher so nicht gesehen haben. Und Petrus erlebt, wie Jesus unmittelbar für seine Schüler da ist. Er merkt, dass er mehr als ein Schüler ist. Und es wird bei ihm mehr als Zustimmung. Es wird eine intensive Bindung an diese Person Jesus. Jesus hat einmal gesagt: Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester. Und Nachfolge hinter Jesus her ist für Petrus ohne Frage Wille Gottes. Er weckt nicht ab, ob ihm gefällt, was Jesus sagt. Petrus spürt die Autorität dessen, dem er da folgt. Und obwohl Petrus nun wirklich ein starker Kerl ist, ein richtig starker Typ, ordnet er sich Jesus unter, weil er merkt, dass er dadurch nicht sich selbst verliert, sondern sein Wesen gefestigt wird. Jesus sagt ganz am Anfang zum Petrus: Du, dich nenne ich nicht Petrus, ich nenne dich Kephas, das heißt Fels. Und es ist ein Zeitpunkt, in dem Petrus noch überhaupt kein Fels ist, in dem er zwar ein wahrer Kerl ist, aber immer sehr impulsiv und immer nach vorne springt und so richtig ins Fettnäpfchen treten kann. Das haben wir ja in unserer Geschichte heute auch gerade gehört. Aber Jesus sieht diesen Petrus schon. Und Petrus merkt, dass er in der Verbindung mit Jesus eine neue Tiefe gewinnt in seinem Wesen. Dann kommt diese Nacht, von der wir neulich mal hörten, in der Petrus dem Ruf Jesu folgt und aus dem Boot heraus aufs Wasser geht. Einfach weil Jesus gerufen hat. Und das geht ein paar Schritte richtig gut und dann plötzlich hört Petrus auf Jesus zu schauen und dann geht es überhaupt nicht mehr gut, dann geht er nämlich sofort unter. Aber dann erlebt er auch, dass Jesus ihn da herausholt. Petrus geht weiter an der Seite Jesu und der Heilige Geist kann an ihm wirken. Es kommt zu jener Szene, wo Jesus seine Schüler fragt, was sagen denn eigentlich die Leute, wer ich sei? Und da werden einige Vorschläge gemacht, was Leute halt so sagen, die von Jesus auch beeindruckt sind, aber so ihr Ding haben. Und die einen glauben, dass er einer der alten Propheten ist, der wieder auferstanden sei. Und nach ein bisschen hin und her fragt Jesus, was glaubt ihr denn? Und dann ist es Petrus, der sofort sagt, Jesus, du bist der Christus, du bist der verheißene Retter, du bist der Messias. Unmittelbar auf dieses Bekenntnis des Petrus kommt dann die Geschichte, die wir heute hören. Nachdem Petrus gesagt hat, du bist der Retter Israels und das mit Sicherheit in einer ganz großen Euphorie gesagt hat. Da sagt Jesus, hört mir zu, so wird es sein. Wir kommen nach Jerusalem, dort werde ich verfolgt, die Priesterregierung wird mich anklagen, man wird mich töten und ich werde am dritten Tage auferstehen. Das passte überhaupt nicht in das Bild des Petrus und seiner Freunde. Das kann nicht der Messias sein. Der Messias gründet das Friedensreich. Israel wird ganz groß werden und die Menschen werden Gott dienen. Alle Menschen werden Gott dienen. So sagen es doch die Propheten, stimmt. Das sagen sie. Aber die Propheten, die das sagen, haben 600 Jahre vor Jesus gelebt. Und sie haben einen Blick durch den Geist Gottes bekommen, in die Zukunft zu schauen. Und da ging für sie alles in eins. Sie konnten nicht unterscheiden, dass das Kommen des Messias ein erstes Kommen gibt und ein zweites Kommen. Sondern sie haben es in einem gesehen und so haben sie gesagt, der Messias bringt das Friedensreich, er wird es bringen. Jesus Christus wird das Friedensreich Gottes auf diese Erde bringen. Aber zuvor musste er leiden und sterben und auferstehen um unseretwillen. Das konnte Petrus an der Stelle nicht sehen, aber da er sich für so stark hielt und doch nun gerade was Richtiges gesagt hatte, meinte er, müsste Jesus mal belehren. Und so versucht er ihn, von diesem Weg abzubringen, dass Jesus so etwas Pessimistisches denkt. Aber Jesus denkt nicht pessimistisch, sondern Jesus folgt dem Willen des Vaters. Das ist seine Nachfolge. Jesus, der in die Nachfolge ruft, hat selber Gehorsam gegenüber Gott. Und er hat in den Gebeten und in dem Reden von Gott gelernt und gemerkt, das ist der Weg, für die Brüder und Schwestern zu leiden und zu sterben, die daraufhin vertrauend gerecht werden können vor Gott. Das, was Petrus sich wünscht, wäre viel angenehmer für Jesus. Einfach das Friedensreich gründen zu können. Und darum ist es für ihn auch eine Versuchung. Es sagt, der Freund, der gerade gesagt hat, du bist doch der Retter. Und Jesus hat ja selber daran gekämpft, zu verstehen und er ist überhaupt keiner gewesen, der gerne gelitten hätte. Oh nein! Aber er hat es verstanden, dass er diesen Weg gehen muss. Und darum wurde ihm das echt zur Anfechtung, dass Petrus ihm so eindringlich sagte, das kann nicht sein. Darum gibt er ihm diesen scharfen Namen, du Satan, weil er sich erinnert an den Anfang seiner Lehre, wo er in der Wüste eben auch mit dem Satan zu tun bekam, der ihn ebenso versuchte wegzulocken vom Gehorsam gegenüber Gott. So wie Jesus gegenüber Gott gehorsam ist, so ist Gehorsam gegenüber Jesus, dem Sohn Gottes, das Wesen der Nachfolge eines Christenmenschen. Wenn ich sage, ich will Jesus folgen, dann folge ich dem, der auf den Willen Gottes hört, auf keinen anderen, nicht seinen eigenen, sondern auf den Willen Gottes. Agnes war eine gläubige junge Frau, die sehr früh entschied, als Nonne leben zu wollen. Man bildete sie in einem Kloster als Lehrerin aus und sandte sie dann von Europa in ein asiatisches Land. Ungefähr 2 Jahrzehnte unterrichtete sie dort an einer Klosterschule junge Mädchen. Einmal, als sie den Zug bestieg, weil Ferien waren und sie ihre Familie besuchen fahren wollte, da wurde sie auf dem Bahnhof von dem Ruf Christi getroffen. Sie betrachtete gerade eine Gruppe von Bettlern aus ihrem Zugfenster heraus, als ihr ein Jesuswort in den Kopf kam und ihr erst die ganze Zugfahrt über nicht mehr aus dem Sinn ging. Am Ende der Ferien kam Agnes ganz verändert zurück. Sie ging zu ihrer Oberin und bat um einen Einsatzbefehl im Elendsviertel der Stadt. Und die Äbtin erlaubte zwar, dass Agnes dorthin geht, aber sie sagte ihr auch, du wirst keinerlei Unterstützung von uns haben. Das ist nicht unser Dienst, den du da vorsiehst. Agnes ging trotzdem. Der Ruf Jesu ließ sie nicht mehr los und sie unterrichtete Kinder, die noch nie in einer Schule gewesen waren. Und als Tafel diente ihr der Staub auf dem Boden. Und statt Kreide nahm sie dann einen kleinen Stock, um in den Staub zu schreiben. Es war ein Leben, das täglich herausfordernd war. Aber sie wusste, ich bin am richtigen Ort. Sie wusste, das war der Ruf Jesu. Und ich muss ihm folgen. Und darum ging sie nicht mehr zurück in ihr voriges Leben, obwohl das viel angenehmer und bequemer gewesen war. Und dann erlebt sie atemberaubende Dinge. Man kann die nur mit Wunder beschreiben. Ihr Ordensname lautet übrigens Teresa. Und ihr Einsatzort war das Elendsviertel in Kalkutta. Sie ist nicht allein geblieben. Gott hat ihr Glaubensschwestern an die Seite gestellt. Ein neuer Orden wurde gegründet. Im Mittelpunkt war nie Teresa. Im Mittelpunkt stand Jesus und der Dienst an seinen armen Schwestern und Brüdern auf der Straße im Staub von Kalkutta. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Das war der Satz von Jesus, dem Agnes alias Teresa unbedingt Folge leisten musste. Aus der Sicherheit ihres angesehenen Lehrerdaseins in die Unsicherheit der Nachfolge. Aber auch sie war geborgen in Christus. Sie war bereit, ihr Leben zu verlieren und sie hat es gewonnen, dort, wo Christus sie hinrief. Sie hat das Elend aus nächster Nähe miterlebt und sie hat es geteilt, aber sie hat auch aus nächster Nähe miterlebt, dass Christus bei ihr war. Sie hat das Leben gewonnen. Nun ist es ganz sicher so, dass es nicht darum geht, das Leben dieser Frau nachzumachen. Das kann niemand. Aber Nachfolge ist auch nie ein Angebot des Menschen. Es ist immer alleine der Ruf Jesu in die Situation der Nachfolge herein. Dazu hat Dietrich Bonhoeffer auch noch ein paar Gedanken gesagt, die ich nennen möchte. Ich zitiere ihn. Es muss die Situation geschaffen werden, in der Jesus, der Mensch gewordene Gott, geglaubt werden kann. Die unmögliche Situation, in der alles auf eines gesetzt wird, nämlich auf das Wort Jesu. Petrus musste aus dem Schiff heraustreten, auf das schwankende Wasser, um seine Ohnmacht und die Allmacht seines Herrn zu erfahren. Wäre er nicht herausgetreten, so hätte er nicht glauben gelernt. Die völlig unmögliche, ethisch schlechthin unverantwortliche Lage auf dem schwankenden Meer muss herausgestellt werden, damit geglaubt werden kann. Der Weg zum Glauben geht durch den Gehorsam gegenüber dem Ruf Christi. Der Schritt wird gefordert, sonst geht der Ruf Jesu ins Leere. Und alle vermeintliche Nachfolge ohne diesen Schritt zu Jesus wird unwahre Schwärmerei. Die Gefahr der Unterscheidung einer Situation, in der geglaubt werden kann, von einer solchen, in der nicht geglaubt werden kann, ist groß. Es muss dabei ganz klar sein, dass es erstens niemals in der Situation als solcher liegt oder erkennbar ist, welcher Art sie ist. Ich mache das nochmal klar an dem Beispiel von Teresa. Als sie da in dem Zug saß, hat sie ja nicht zum ersten Mal in ihrem Leben die Bettler gesehen. Das gehörte ja zum Stadtbild in Kalkutta. Aber in dem Moment, als sie sie sieht und dieses Wort Christi sie trifft, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, da fängt es an zu brennen. Da hört sie plötzlich dieses ebenfalls völlig vertraute Christuswort als ein Wort, das ihr gesagt wird. Und so kommt die Situation und das Wort zusammen und sie weiß, das ist mein Ruf. Das kann man nicht nachstellen. Das konnte sie auch nicht im Vorhinein sagen. Ja, irgendwann wird es mir mal so gehen, dass ich dann Bettler sehe und dass ich dann dem Ruf Christi folge und mich um diese bekümmern werde. Nein. So übereins muss es kommen, dass der Ruf deutlich ist. Nichts Geschaffenes, kein Angebot des Menschen. Also Jesus, ich werde mich darum kümmern, von dem ich weiß, dass es dir auch ganz wichtig ist. Und dann bitte sei bei mir. So ist das nicht. Nachfolge, schreibt Bonhoeffer, ist kein Angebot des Menschen. Es ist allein der Ruf Jesu Christi. Nachdem Petrus zum Nachfolger geworden war, offenbarte ihm der Heilige Geist, dass der Mann, dem er da folgt, der Messias ist. Und Petrus war durch und durch eifriger Jude, der eine klare Vorstellung vom Messias hatte. Und anstatt zu fragen, Jesus, ich weiß, dass der Messias das Friedensreich gründest, wie kann das sein, dass du leidest und stirbst? Will Petrus, dass Jesus seiner Vorstellung folgt. Und darum weist Jesus ihn so klar zurück. Es ist noch gar nicht der Tiefpunkt in der Nachfolge Petri. Der kommt erst in dem Hof des Hohen Priesters, wo er in der Nacht des Verhörs Jesu dreimal sich dazu hinreißen lässt, zu sagen, den kenne ich gar nicht. Aber Jesus hatte Petrus vorher gesagt, du bist mein Mann, du bist der Fels, auf dem ich die Gemeinde bauen werde. Und das hat Jesus nicht so ins Blaue vermutet, sondern das hat er ihm zugesagt. Und diese Zusage hat so gewirkt, dass Petrus nicht, obwohl ihm danach war, Judas hat diesen Weg übrigens gewählt, nicht verschwunden ist, sondern mit den anderen zusammenblieb, mit zitternden und zagendem Herzen. Und dann erlebt hat, dass Jesus, der das ja schon vorher wusste, ihn dann dreimal fragt, sag mal, Petrus, liebst du mich? Und jedes Mal, bei dem Petrus dann sagt, das weißt du doch, ihm dann erneut zuspricht, hey, kümmere dich um meine Gemeinde. Jesus hat diesen Petrus mit aller Macht zurückgeliebt in die Nachfolge. Und Petrus ist gegangen. Und jetzt bleibt einfach nur noch die Frage, wie sieht das mit unserer Nachfolge aus? Bist du Jesus gehorsam? Bin ich Jesus gehorsam? Tust du seinen Willen? Tue ich seinen Willen? Amen.
Unsere Freiheit, Gott.
kommen wir vor dich, Jesus, unseren König, aufgefahren in den Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, ja, du bist auf dem Thron. Und wir warten auf die spürbare Gegenwart deines Regierens. Oder ist sie doch schon da? Sie wird kommen und ist schon da. Wir können uns deiner Herrschaft unterstellen, mitten in dieser schwierigen, ja, kriegswirren Welt. Jesus, ich habe dich die letzten Tage gefragt, wie soll ich beten? Und du hast mir gezeigt, dass ich beten soll, dass deine durchbohrte Hand das Herz von Wladimir Putin berührt. Wir Menschen haben so oft viel zu wenig Mittel, wissen so oft nicht, was richtig ist. Uns fehlt so oft die Liebe. Und wir sind mit Worten gewaltig, aber dein Schwert ist das Wort der Liebe, die aufdeckt, die zeigt, was wahr und was unwahr ist. Wir beten für die Menschen in der Ukraine, die so viel Not erleben. Wir bitten um dein Erbarmen und um deine Gnade. Aber wir wissen gleichzeitig, dass dieses Gebet einmal rund um die Erde geht. Auch für die Menschen im Syrien und im Jemen gilt es, in Somalia und in Nigeria und an so vielen Orten auf dem afrikanischen Kontinent. Es ist so viel Krieg in dieser Welt. Erbarm du dich. Erbarm dich der Menschen, die darunter unschuldig leiden müssen. Erbarm du dich. In der Stille beten wir noch das, was uns ganz persönlich auf dem Herz ist. Und schließen unser Gebet mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Wladimir Putin hat diese Welt gerade ein Stückchen noch dunkler gemacht. Und wir können sie ein Stückchen heller machen, indem wir den Segen, den wir gerade zugerufen bekommen, zugesungen bekommen haben, mitnehmen und hinaustragen und anderen weitersagen. Das könnte doch ein Vorhaben für diese Woche sein, Situationen so anzuschauen. Könnte ich hier ein kleines Segenswort sagen oder aufschreiben und weitergeben? Oder seid einfach wach für solche Möglichkeit. Ich bitte noch einmal um Gottes Segen, weil davon kann man nie genug haben. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.
Thank you.
angesegneten Sonntag.